was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserem 12. Teil der Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Es wird jetzt immer spannender, weil wir immer mehr in verschiedene Bereiche hineinkommen, wo es so Sonderwege gibt und manchmal auch vielleicht Konfessionen oder Richtungen, die man noch gar nicht gekannt hat. Und heute haben wir eine Bewegung, die sehr klein ist, nämlich die Reformationsbewegung der Adventisten. Ich habe festgestellt, als ich so das Seminar vorbereitet habe, dass es eigentlich in jeder Konfession sehr viele verschiedene Untergruppierungen gibt. Da gibt es bei der evangelischen Kirche sehr viele verschiedene, bei den Baptisten, bei den Methodisten, bei den Mormonen, da gibt es 30 verschiedene kleine Gruppen dabei. Also es ist erstaunlich, habe ich gar nicht so gewusst und auf dem Schirm gehabt. Aber auch bei den Adventisten gibt es Abspaltungen. Und die wollen wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen. Ich lade Sie ein, dass wir zu einem Gebet zu Anfang die Hände falten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir jetzt wieder die Gelegenheit haben, uns mit deinem Wort zu beschäftigen, dass wir jetzt uns die Zeit nehmen können, zu überlegen, wo Wahrheit ist und wo nicht Wahrheit ist. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen und dass du uns zeigst, was der Maßstab ist. Hab Dank, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns in alle Wahrheit führt. Wir bitten dich, dass du diese Verheißung jetzt wahr machst, dass er uns führt, unsere Gedanken, unsere Herzen, und dass wir auch das, was wir erkennen, doch auch in die Tat umsetzen können. Schenk du uns deinen Segen dazu, schenke uns den richtigen Glauben, aber auch die richtige Beziehung zu dir, Herr Jesus, dass wir darin leben und wachsen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Ja, es geht jetzt um die Adventisten, Reformationsbewegung. Wir haben wieder vier Teile. Erstens die Geschichte und Verbreitung. Zweitens die Übereinstimmungen mit der Bibel. Drittens Abweichungen von der Bibel. Und viertens Hinweise und Tipps zur Geschichte. Natürlich hängt die Reformationsbewegung der Adventisten hängt sehr stark mit der großen Gemeinde zusammen. Und eigentlich sagt man manchmal auch im Sprachgebrauch so, das ist die große Gemeinde und das sind die Reformadventisten. Eigentlich hatte sich der Name Reformadventisten schon so eingebürgert. Der offizielle Name ist Internationale Missionsgesellschaft der Siebentagsadventisten Reformationsbewegung. Das ist sehr lang und sperrig, aber so ist der offizielle Name nun mal. Und zwar es ist eine Abspaltung von den Siebentagsadventisten. Und der Inhalt des Glaubens ist eigentlich fast gleich. Wo es die Unterschiede gibt, wollen wir es gleich ein bisschen mal genauer anschauen. Und zwar der Anlass. Es muss ja irgendeinen Anlass geben, warum es eine Abspaltung gibt, eine Splitterbewegung gibt. Der Anlass waren Probleme beim Ersten Weltkrieg. Und zwar, als der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, haben die deutschen Adventisten, die Leitung, gesagt, ihr dürft in den Krieg ziehen. Oder eigentlich könnt ihr auch in den Krieg ziehen und jeder kann selbst machen, wie er möchte. Natürlich haben sie gesagt, es wäre gut, wenn man nicht die Waffe in die Hand nimmt, sondern wenn man als Sanitäter in den Krieg geht. Aber wenn man eben nicht anders kann, dann kann man auch als Soldat in den Krieg ziehen. Eigentlich ist die Grundhaltung der Adventgemeinde die, dass man sagt, wir sind eigentlich Pazifisten. Dass wir sagen, wir sind gegen Krieg und deswegen sind wir auch dagegen, dass man sich zur Verfügung stellt für den Krieg. Aber auf der anderen Seite sagt man auch, das ist kein biblischer Glaubenspunkt, der jetzt irgendwo ganz groß formuliert ist und irgendwo festgeschrieben ist, sondern das ist ein Prinzip einfach. Und jeder Christ, jeder Adventist muss selbst entscheiden, was er macht und wie er es macht. Also es ist niemand ausgeschlossen, der auch als Soldat irgendwo arbeitet oder im Einsatz ist, obwohl das Prinzip eigentlich der Nichtkämpferstatus ist. Und auch heute empfiehlt die Adventgemeinde, dass man in den Ländern, wo es geht, den Wehrdienst verweigert. Und in Deutschland haben wir das sowieso ganz abgeschafft, da gibt es nur eine Berufsarmee. Aber dann war es Folgendes, beim Ersten Weltkrieg hat eben die Leitung gesagt, ja, jetzt ist eben eine Ausnahmesituation und jetzt könnt ihr in den Krieg gehen. Und außerdem hat man gesagt, wenn man halt im Krieg ist, dann kann man auch nicht den Sabbat unbedingt so halten. Das heißt, da ist auch eine Ausnahmesituation, da kann man ruhig am Sabbat auch dann Sabbatdienst machen und am Sabbat arbeiten. Und das war natürlich, das hat eine Krise hervorgebracht. Es gab viele Adventisten in Deutschland, die haben gesagt, nein, das geht nicht. In der Bibel steht nirgendwo drin, dass es Ausnahmen gibt, wo wir das auf einmal nicht mehr tun müssen, was unsere Prinzipien sind. In diesen zwei Punkten, erstens die Frage, in den Krieg zu gehen als Soldat und zweitens die Frage des Sabbats, Sabbatheiligung. Es gab einige tausend Adventisten, die haben gesagt, das ist nicht in Ordnung, was die Leitung der Freikirche oder damals hieß es noch Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, was sie hier sagen. Sie sind auch größtenteils ausgeschlossen worden. Einige sind selbst gegangen und einige sind auch ausgeschlossen worden. Weil man sagte, das sind jetzt hier welche, die uns gefährlich werden. Warum? Weil während des Krieges waren natürlich diejenigen, die sich verweigert haben, in den Krieg zu gehen, die waren vom Staat her nicht angesehen, beziehungsweise die wurden sogar verfolgt. Und weil die offizielle Kirche der Adventgemeinde nicht in diesen Status reinrutschen wollte, verfolgt zu werden, haben sie eben gesagt, wir haben diesen Status, dass wir mitmachen im Krieg. Und wenn sich jetzt Gemeindeglieder dagegen stellen, dann könnte ja, wenn der Staat das merkt und die sagen, das sind alles die Adventisten und die machen alle nicht mit, ein paar tausend Adventisten, das könnte für uns Schwierigkeiten geben. Also haben sie die teilweise ausgeschlossen, die hier gesagt haben, wir gehen nicht in den Krieg und wir halten auch den Sabbat und werden da nicht Dienst dafür tun. Und dadurch gab es eine Krise innerhalb des deutschen Adventismus. Natürlich weltweit war das anders, das war in Deutschland nur. Und dann war es so, dass natürlich auch diejenigen, die jetzt hier standhaft treu geblieben sind, dass die teilweise auch vom Staat ins Gefängnis kamen, teilweise auch als Märtyrer gestorben sind. Es gab schon Probleme dann. Aber nach dem Krieg war natürlich jetzt die Frage, was ist jetzt? Und da war es jetzt so, dass erstmal die Adventgemeinde nicht reagiert hat. Und dann haben sich die anderen, die jetzt ausgeschlossen oder ausgetreten waren, die haben sich jetzt zusammengeschlossen und haben jetzt eine neue Kirche gegründet, eine neue Bewegung gegründet, nämlich die Reformationsbewegung der Siebenten-Tags-Adventisten. Leider kam dann erst danach eine Situation, wo dann die Leitung unserer Kirche aus Amerika gekommen ist und hat gesagt, wir müssen die Sache aufarbeiten und gucken, dass man die wieder regeln kann, dass man wieder zusammenfindet. Leider kam das ein bisschen zu spät. Hätten sie vielleicht das 2-3 Jahre früher gemacht, dann hätte es vielleicht Erfolg gehabt. Aber so hatten sie schon ihre Gründung gehabt und sie haben dann gesagt, ja, die deutschen Adventisten haben gesagt, wir haben Fehler gemacht, tut uns leid. Und dann hätte man sagen können, gut, sie haben ihren Fehler eingesehen, jetzt kann man ja wieder zusammengehen. Aber da gab es dann eben von der einen Seite, von der Seite der Reformer, diese Situation, dass sie gesagt haben, nein, wir haben ja schon unsere eigene Kirche und wir sind auch verletzt worden von diesen Ausschlüssen und so weiter. Und die Gräben waren so tief, dass man nicht wieder zusammengefunden hat. Deswegen ist die Reformationsbewegung 1917 gegründet worden. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und was passierte? Das Gleiche wie im Ersten Weltkrieg. Ja. Die Adventgemeinde, die große Gemeinde hat wieder gesagt, ja okay, es ist Krieg, ihr könnt in den Krieg ziehen. Ja, und das Arbeit kann man auch nochmal, muss man nicht mehr so genau nehmen. Und die Reformadventisten haben gesagt, nein, wir sind Pazifisten. Und sie wurden dann verboten bei der Nazi-Herrschaft, Nazi-Regime. Und viele sind auch ins Gefängnis, ins KZ gekommen oder auch umgekommen. Die große Gemeinde ist nicht verboten worden, weil sie ja da ein bisschen offener waren für diese Dinge. Aber es war auch nicht gut, wie sie da reagiert haben. Übrigens, mein Großvater war auch im Zweiten Weltkrieg, obwohl er nicht zur Reformgemeinde gehörte. Er gehörte zur großen Gemeinde. Mein Großvater war auch wegen des Glaubens im Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkriegs im KZ in Sachsenhausen. Er hat das überlebt, aber er ist dann später an den Folgen des KZs dann gestorben. Aber das heißt, er hat auch gesagt, was die große Gemeinde sagt, ist nicht richtig. Wir müssen unseren Glauben ausleben und treu bleiben, auch wenn es Verfolgung und wenn es Schwierigkeiten gibt. Und da gab es eben auch wieder diese Wackelbewegung, diese nicht eindeutige Formulierung der großen Gemeinde in dieser Situation. Deswegen war das nochmal ein Anlass, dass die Reformer-Adventisten gesagt haben, sind wir noch mehr daran bestärkt worden, dass wir jetzt hier für uns bleiben und treu sind, während die große Gemeinde hier wieder einen falschen Schritt gemacht hat. Das war dann natürlich auch dann nicht günstig. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat dann sich die Reformgemeinde wieder zusammengefunden. Die war ja verboten worden zwischendurch, hat sich dann wieder neu gegründet. Und dann gab es 1951 eine Spaltung. Es gab dann die Internationale Missionsgesellschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, die EMG. Und abgespalten haben sich dann die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten Reformationsbewegung. Am Anfang hießen sie sogar genau gleich, aber Irgendwann haben sie sich einen anderen Namen gegeben, weil sie sich unterscheiden mussten und sie hießen dann STA-REF. Ja. Und die waren ungefähr beide gleich groß, also ungefähr die Hälfte hat sich wieder abgespalten. Diese Spaltungsbewegung war die von Nicolici und die haben dann eine eigene Organisation aufgebaut. Ja. Und so gibt es jetzt bis heute auch zwei Reformationsbewegungen. Eigentlich waren die nur in Deutschland, aber die haben sich dann auch darüber hinaus verbreitet und sind auch in Europa und auch in der ganzen Welt nachher tätig. Die IMG, die ist weltweit mit 31.000 Mitgliedern vertreten und in ungefähr 120 Ländern vertreten. Das heißt also, sie sind in den meisten Ländern nur sehr schwach und nur sehr klein. Wie viele es in Deutschland gibt, gibt es keine Zahlen darüber. Die andere Bewegung, die STA, REF, die sind ungefähr mit 30.000 Gliedern weltweit und in Deutschland haben sie 200. Und man kann sehen, dass in den letzten Jahren, vor allen Dingen in Deutschland, die Reformationsbewegung immer mehr abgenommen hat. Sie sind weniger geworden, ja, sie sind kleiner geworden. Teilweise sind die Jugendlichen nicht mehr mitgezogen. Die anderen sind älter geworden, sind gestorben und es gab dann schon Probleme und gibt auch bis heute Probleme dabei. Ja, Übereinstimmung mit der Bibel. Natürlich, von der Lehre her, sind die Reformadventisten mit der großen Gemeinde fast identisch. Es gibt so ein paar kleine Unterschiede, die wir uns jetzt mal näher anschauen wollen. Erstmal die vier Solis der Reformation haben wir wieder, nämlich Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia und Sola Fide. Ich habe gerade letzte Tage nochmal nachgeschaut, auf der offiziellen Homepage der Reformadventisten haben sie extra diese vier Solas, die vier Soli aufgeführt und gesagt, das sind auch unsere Grundsätze, nach denen wir unseren Glauben ausleben. Allein die Schrift, allein durch Christus unsere Erlösung, Erlösung allein aus Gnade und allein durch den Glauben. Dann haben wir hier auch die Inspiration der Bibel. Sie glauben auch, dass die Bibel von Gott inspiriert ist und dass sie auch Autorität hat und dass wir uns nach ihr richten sollen. Das ist eigentlich die gleichen Grundsätze wie auch in der großen Gemeinde. Sechstens, die Gültigkeit der 10 Gebote, dass sie auch glauben, die 10 Gebote gelten noch nicht, um erlöst zu werden, sondern wenn wir erlöst sind, ist es wichtig, dass wir dann auch Gottes Willen tun und die Gebote halten. Siebte, Sabbat als Ruhetag. Auch hier haben wir, endlich kann man mal eine Kirche oder Freikirche mal nennen, die auch den Sabbat hält. Ja, das ist ja sehr selten. Die meisten Christen halten den Sonntag. Aber die Reformgemeinde ist auch sehr treu im Sabbat halten. Dass sie auch sagen, der Sabbat ist wichtig und es ist ein Teil der 10 Gebote. Und wir möchten Gott treu sein, indem wir auch hier seine Gebote halten und auch den Sabbat halten. Achtens, die Taufe durch Untertauchen. Sie haben auch die Erwachsenentaufe, die Glaubenstaufe, dass jemand, wenn er sich entschieden hat für Gott, dann auch dazugehört und getauft wird, dass es eine Glaubenstaufe ist und dass sie durch Untertauchen vollzogen wird. Neuntens, Jesu Wiederkunft. Auch die Reformadventisten sind sehr stark in der Naherwartung, dass sie sagen, die Zeichen der Zeit zeigen uns, Jesus kommt bald wieder. Und wir müssen uns vorbereiten und wir müssen auch in der Mission aktiv sein, damit die Menschen davon hören und dass die Welt auch vorbereitet wird. Also da sind sie auch aktiv. Obwohl sie in der ersten Zeit teilweise mehr damit beschäftigt waren, sich von der großen Gemeinde abzugrenzen. Ja, und deswegen war ihre Identität erstmal durch Absonderung, dass sie sagten, naja, wir mussten ja einen Grund haben, warum sie eine eigene Gruppe geblieben sind. Und um sich selbst zu rechtfertigen, vor sich selbst und auch vor den anderen, muss man ja immer sagen, okay, weil die so sind und wir sind so, deswegen sind wir eine eigene Gruppe. Deswegen haben sie sich sehr stark darauf fokussiert, auf die Frage der Unterschiede zur großen Gemeinde. Und teilweise haben sie dann auch gesagt, die Gemeinde ist Babylon geworden, weil sie eben abgefallen ist. Und deswegen dürfen wir mit der großen Gemeinde keinen Kontakt haben und nichts gemeinsam machen. Aber diese harte Haltung gegenüber der großen Gemeinde ist heute weicher geworden. Es gibt heute nur noch kaum noch ein Reformer, der das direkt so sagt, dass die große Gemeinde, Adventgemeinde Babylon ist, sondern sie sagen nur, in der Gemeinde sind eben Entwicklungen und Dinge, die nicht gut sind. Und deswegen tun sie da heute ihr Selbstverständnis von ableiten. Aber natürlich, die Wiederkunft Jesu ist in beiden Gemeinden, in der großen Gemeinde und auch in der Reformgemeinde, wichtig und auch im Mittelpunkt. Was jetzt bei Ihnen anders ist als bei der großen Gemeinde, die Frage der Gesundheit ist bei beiden gleich, dass man sagt, Gott möchte, dass wir gesund sind, dass wir in der Bibel Richtlinien haben für gesunde Ernährung und auch für Gesundheit generell. dass wir unseren Körper gesund erhalten sollen, weil unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Das sind die Prinzipien. Wo es jetzt Unterschiede gibt, das ist, dass die Reformadventisten sagen, wir werden den Rahmen dessen, was gesund ist, noch ein bisschen enger ziehen. Das heißt, sie sagen, wenn du Adventist werden willst, Reformadventist werden willst, musst du Vegetarier sein. Das ist eine Bedingung der Mitgliedschaft. Das ist in der großen Gemeinde nicht. In der großen Gemeinde ist nur die Bedingung, dass man sich an die biblischen Grundsätze hält, dass man beim Fleisch nicht das unreine Fleisch isst, sondern nur das reine Fleisch. Natürlich sind die Ratschläge auch da. Die große Gemeinde sagt auch, sie empfiehlt einen vegetarischen Lebensstil. Aber es ist keine Bedingung zur Mitgliedschaft. Ja, das ist der Unterschied bei den Reformadventisten. Ja, uns, Punkt 11, ist Pazifismus. Das ist auch ein Unterschied. Die große Gemeinde sagt, wir empfehlen, nicht am Krieg teilzunehmen. Wir empfehlen dir nicht, nicht in die Armee zu gehen. Ja. Und in Reformadventisten ist es so, dass das Bedingung ist. Dass sie sagen, kein Reformadventist darf als Soldat arbeiten. Wir müssen pazifistisch sein, in jeder Situation, in Friedenszeiten und in Kriegszeiten. Das ist eine Bedingung. Wer also hier als Soldat irgendwo mitmacht, der wird ausgeschlossen. Das heißt also, hier gibt es einen Unterschied in dieser Frage. Das Prinzip des Pazifismus ist identisch, dass beide sagen, wir wollen pazifistisch sein, es wird nur anders gehandhabt. Die Reformer sagen, es ist eine Bedingung, die Adventisten sagen, jeder muss selbst nach seinem Gewissen entscheiden. Das ist nur eine Empfehlung. Ja, wo haben wir Abweichungen von der Bibel? Natürlich die Lehren, wenn wir uns die Grundlagen der Glaubenslehren anschauen von den Reformadventisten, sind sie da die gleichen wie die von den Adventisten, von der großen Gemeinde, bis auf diese zwei Nuancen, möchte ich sagen, die ein bisschen anders sind. Das sind ja keine Hauptlehren, die Frage der Ernährung und die Frage des Nichtkämpferstatuses. Aber wir haben andere Dinge, wo es jetzt nicht direkt um Lehrfragen geht, sondern wo es um Denkweisen geht, wo ich sagen möchte, wo ich hier drei Dinge aufzeigen möchte. Ich tue sie erstmal aufzählen und dann ein bisschen erklären und Bibeltext dann dazu zeigen. Das erste ist ihr Selbstverständnis durch Abgrenzung. Das zweite, bei einigen die Tendenz zur Werksgerechtigkeit und drittens, bei einigen die Tendenz zum Formalismus. Zum ersten, Selbstverständnis durch Abgrenzung. Es ist bei Splitterbewegungen immer so, dass man sich erst darauf konzentriert, was mache ich anders als die anderen, wo ich mich von abgespalten habe, um zu sagen, das sind meine Prinzipien, warum ich überhaupt existiere. Als damals zum Beispiel auch die Miller-Bewegung und die Wendt-Bewegung entstanden ist, haben sie gesagt, unsere Abgrenzung ist, dass wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Ja, 1844. Und als die Enttäuschung war, haben sie gesagt, er kommt nicht 1844 wieder, sondern er kommt bald wieder. Aber wir glauben, dass Jesus eben bald kommt und dass er im himmlischen Heiligtum jetzt uns seinen Dienst tut und so weiter. Also sie haben die Sonderlehren, haben sie besonders betont, um zu zeigen, wir sind anders. Und das ist jetzt hier bei der Reformbewegung auch so gewesen, dass sie auf das Wert gelegt haben, das betont haben, was die Sonderlehren waren. Und dann kommt man in die Gefahr, das war übrigens bei der Wendt-Gemeinde in den ersten Jahren auch so, da haben sie den Sabbat und das Heiligtum und die Naherwartung der Wiederkunft so betont, dass sie Jesus Christus aus den Augen verloren haben und dass sie teilweise nur noch über den Sabbat gepredigt haben, aber gar nicht mehr über Jesus, der eigentlich der Herr des Sabbats ist. Aber dann gab es dann gerade um 1888 gab es dann wieder einen Schwenk zurück zu der Frage der Gerechtigkeit durch den Glauben. Ja, und vor allen Dingen auch durch Ellen White. Sie hat sehr deutlich gesagt, wir haben zwar die richtige Lehre an der Stelle, aber wir müssen den Schwerpunkt wieder verschieben. Weg von dem Formalen, sondern hin zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und das ist bei den Reformern ähnlich gewesen, dass sie hier auch ihre Sonderlehren und Unterschiede zur großen Gemeinde sehr stark betont haben. Und natürlich auch durch ihren Hinweis, die große Gemeinde ist Babylon, auch das Negative in der großen Gemeinde immer gesucht haben. Sie haben geschaut, wo gibt es dort Fehler, was für uns ein Beweis ist, dass wir richtig sind. Das heißt, ihre Richtigkeit haben sie nicht durch das Wort bestätigt, sondern durch die Fehler der anderen bestätigt. Das ist immer gefährlich. Das kann zwar eine Zeit lang gut gehen, aber das kann auch dazu führen, dass ich selber irgendwo abdrifte in eine gewisse Richtung und das gar nicht merke, weil ich mich nur von den anderen distanziere. Ich sage, ich bin ja nicht so wie die anderen, ich muss mich davon fernhalten und merke gar nicht, dass ich in eine gewisse Richtung damit gehe und am anderen Ende vielleicht irgendwo über die Seite wegkippe. Matthäus 7 sagt, Verse 1 bis 3, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr selbst gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Ich denke, es ist gut und wichtig, dass wir auch die Fehler in anderen Kirchen sehen. Wir sprechen ja auch hier darüber. Aber es ist wichtig, dass man, wenn man darüber spricht, auch selbstkritisch bleibt. Jesus hat nichts dagegen gesagt, den Splitter im Bruder des Auges zu sehen. Das sagt er, das ist nicht das Problem, sondern nur den eigenen Balken, den eigenen Splitter zu übersehen. Das ist das Problem. Wir sind manchmal geneigt, wenn wir denken, wir können die anderen kritisieren, dann fühlen wir uns selbst ein bisschen besser, weil wir ja nicht so sind. Aber das ist gefährlich. Das heißt, wenn wir das beurteilen, wir müssen manchmal auch Lehren beurteilen, dann dürfen wir nicht dazu kommen, andere zu richten. Und andere zu richten bedeutet, dass ich schon sage, die Menschen sind abgefallen und die sind verloren und so weiter. Das darf ich niemals sagen, denn ich kenne ihr Herz nicht. Ich kann nur sagen, die Lehre ist nicht richtig nach der Bibel. Das kann ich sagen. Aber ich darf niemals über die Menschen den Stab brechen. Deswegen, ist die Gefahr da gewesen, in der Vergangenheit noch viel mehr, als die Reformadventisten sagten, die große Gemeinde ist Babylon, haben sie so sehr mit dem Spitze des Bruders beschäftigt, dass es in die Gefahr gekommen ist, über andere zu richten. Ja. Und da muss man sich immer wieder bewusst machen, wir wollen nicht durch Abgrenzung uns definieren, sondern wir wollen sein durch uns, durch das, was wir glauben. Das ist unsere Identität. Dafür stehen wir. Ja. Und deswegen ist es auch, denke ich, das ist etwas Positives zu sehen bei den Reformadventisten. Dadurch, dass sie sich in der letzten Zeit von dieser Einstellung, die große Gemeinde ist Babylon, gelöst haben, haben sie stärker auf sich konzentriert und was ihre Aufgabe ist und haben sich stärker für die Mission geöffnet. Ja. Das heißt, die letzten Jahre sind sie stärker missionarisch aktiv gewesen als früher. Und das ist etwas Positives. Ja, das ist typisch dafür, dass wenn man selbst guckt, wer bin ich, wofür stehe ich, dann kann ich auch sagen, ich stehe dafür ein und kann das auch nach außen transportieren. Wenn ich nur sage, ich bin nicht so schlecht, wie die anderen sind, dann kann ich auch nicht irgendwo missionarisch aktiv sein. Ich kann höchstens in die Gruppe reinwirken und versuchen, die herauszuführen aus der Gruppe, wo ich rausgegangen bin. Deswegen war früher oftmals die Missionstätigkeit der Reformadventisten, in die Eventgemeinde rein, die Leute rauszuholen. Aber heute ist ihr Bestreben mehr, in die Welt reinzuwirken, und weil sie selbst wissen, wer sie sind. Und das ist eine Entwicklung, die gut ist, ja, aber wo eben auch dieses Prinzip Selbstverständnis durch Abgrenzung beachtet werden muss, dass man da nicht in diese Falle tappt. Zweitens, bei einigen die Tendenz zur Werksgerechtigkeit. Sie sind eigentlich diejenigen, die Adventisten gewesen, die treu gewesen sind. Und wenn jemand treu ist, dann kann es passieren, dass er sagt, gut, ich möchte in allen Dingen treu sein und dass ich mich so auf das Treusein und auf das Richtigmachen konzentriere, dass ich im Endeffekt meinen Fokus nur noch auf das lege, was ist richtig und nicht mehr auf Jesus Christus. Es geht im christlichen Glauben nicht darum, alles richtig zu machen, sondern es geht darum, Jesus besser kennenzulernen, in sein Bild verwandelt zu werden. Und je mehr ich auf Jesus schaue und je mehr ich mit ihm verbunden bin, desto mehr werde ich, wenn er in mir lebt, auch die Dinge richtig machen und auch im Treusein. Das heißt also, die Reihenfolge ist wichtig. Nicht den Fokus auf das, sondern auf das andere zu legen. Wenn ich den Fokus auf die Sünde lege und auf die Werke lege, dann bin ich in Gefahr. Habe ich die Tendenz zur Werksgerechtigkeit. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 8 und 9, nach der Schlachterübersetzung, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Es ist wichtig, dass wir die Werke tun, natürlich, dass wir treu sind, aber dass wir die Erlösung aus Glauben haben, dass wir mit Gott verbunden sind, dass wir wissen, wenn ich mit Jesus lebe, dann kann ich auch durch seine Kraft im Kleinen treu sein. Und dann kann ich auch das Ganze mit Liebe tun. Wenn ich nur auf das Treusein schaue und Christus aus den Augen verliere, dann bin ich zwar treu und gehorsam, aber die Liebe fehlt. Das ist ähnlich wie bei den Pharisäern gewesen damals. Zu Jesu Zeit gab es auch gläubige Menschen, die mit Gott verbunden waren, die treu waren. Aber es gab auch Menschen wie die Pharisäer, die haben auch das ausgelebt nach außen, aber sie hatten keine Verbindung zu Gott. Und da war das nur freudlos und nur eine Quälerei und ein Druck. Und sie haben den Druck auf andere aus weitergegeben. Und das ganze System war dann nicht so gut, wie Jesus das mal bezeichnet hat. Deswegen die Tendenz zur Werksgerechtigkeit muss man, gerade wenn jemand bibeltreu ist, muss man das immer wieder im Auge haben, dass man da nicht in diesen rechten Graben fällt. Und das kann man vermeiden, indem man auf Jesus schaut, indem wir Jesus im Herzen haben, mit ihm verbunden sind und den Blick fokussieren auf Jesus und nicht auf die Sünde. Drittens, bei einigen die Tendenz zum Formalismus. Das ist auch ähnlich wieder wie bei den Pharisäern gewesen. Die Pharisäer hatten auch versucht, alles genau zu machen und nicht abzufallen, den rechten Glauben zu bewahren. Aber dann passiert es manchmal, wenn denn der persönliche, lebendige Glaube verloren geht, dass man die Formen aufrechterhält, weil sie ja richtig sind, aber die Inhalte verloren gehen. Und so hatten die Pharisäer damals einen sehr starken äußeren Rahmen gestellt, aber innerlich passte es nicht. Jesus sagt, ihr seid wie die getünchten Gräber. Außen schön geschmückt und innerlich voller Totengebeine. Das will ich jetzt nicht übertragen auf die Reformadventisten, aber die Tendenz ist manchmal da bei ihnen, dass sie auf die Form so sehr achten, dass manchmal die Form wichtiger wird als der Inhalt. Es ist nämlich so, wenn man hohe Maßstäbe hat, wir sollen hohe Maßstäbe haben, und wir sollen sie auch nicht runterdrücken, damit wir unsere eigene Unvollkommenheit damit entschuldigen oder das den Menschen leichter machen, auch gerettet zu werden, sondern wir sollen die Maßstäbe hochhalten. Aber was passiert, was passieren kann, ist dabei, dass man, wenn man selbst merkt, man erreicht oder man erfüllt diese Maßstäbe nicht, die man hochgehalten hat, dass man dann anfängt, vor den anderen so zu tun, als ob man sie erfüllen würde. Und dann kommt man schnell in einen Geist der Heuchelei hinein. Das heißt, man gibt vor, es ist so, aber in Wirklichkeit ist das Leben nicht so. Das merkt erstmal keiner, weil ja nicht jeder zu mir nach Hause kommt und mir in den Suppenschüssel reinguckt. Aber wer es am ehesten merkt, das sind die Kinder, die Jugendlichen. Wenn die Kinder sehen, meine Eltern sind im Gottesdienst am Sabbat, ja, und reden, haben tolle Reden und sagen das und jenes, aber zu Hause sind sie ganz anders. Da sind sie keine Diktatoren oder wie auch immer, ja. Dann sagen die Kinder, ja, so einen Glauben will ich nicht haben. Ja, das, was die Jugendlichen am meisten abschreckt, das ist Heuchelei im Glauben. Auch nur Tendenzen zur Heuchelei. Deswegen ist es für Jugendlichen immer wichtig und gut, dass man offen ist. Und dass man auch, wenn man Fehler mal macht, dass man das zugibt und sagt, ja, hier haben wir Fehler gemacht. Ja, und wir bitten Gott, dass er uns hilft, das besser zu machen. Ehrlichkeit und Offenheit ist etwas, was immer gewinnbringend ist. Aber die Tendenz ist eben da. Im Samuel heißt es, im 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wir Menschen schauen auf das Äußere. Als der Samuel einen neuen König salben sollte, sagte Gott zu ihm, geh zum Isai. Und einer von den Söhnen wird der neue König werden von Israel. Und er ging hin und er sah den Ältesten und er sagte, in seinen Gedanken dachte er, das ist der neue König. Das ist ein stattlicher Mann und schön und ja, hat das hergezeigt. Und Gott sagt, nein, nein, das ist nicht der Richtige. Und dann sagte Gott diesen Vers. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Das heißt, Samuel war ein Prophet. Und selbst der Prophet Samuel hätte sich von dem äußeren Glanz dieses Menschen täuschen lassen. Er hätte glatt den Falschen gesalbt. Und Gott sagt, nein, das ist der Falsche. Und dann gingen alle durch bis zum Letzten. Und der David war der Jüngste. Der sagte Gott, der ist es. Hätte Samuel selbst ausgesucht, er hätte den David nicht gewählt. Er hätte einen anderen genommen. Aber Gott wusste, dass in Davids Herz das ist, was er brauchte. Das Innere, die Einstellung, unsere Beziehung zu Gott ist wichtiger als das, was wir äußerlich vorgeben. Deswegen ist es so wichtig, gerade wenn wir die Tendenz haben, unsere Maßstäbe hochzuhalten. Das ist auch wichtig. Das müssen wir auch hochhalten, keine Frage. Aber wir dürfen nicht dann dazu führen, dass wir dann äußerlich, formal so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Sondern man muss dann auch gucken, bin ich auch mit dem Herzen dabei? Können wir das auch mit dem Leben decken, das, was wir nach außen vorgeben? Ehrlichkeit im persönlichen Leben und in der Gemeinde. Und wenn man sieht, dass es Probleme gibt, dann geht es nicht darum, zu verurteilen. Denn viele verstecken sich, weil sie dann gemerkt haben, ich habe mal zugegeben, ich habe hier ein Problem. Was passiert? Kriegt gleich einen auf den Deckel. Ich bekomme gleich Druck und Ärger und ausgeschimpft. Und dann zieht man sich zurück und sagt, ich sage nichts mehr. Wenn man aber in der Gemeinde Dinge sagen kann und sagt, ich habe damit zu kämpfen und hiermit zu kämpfen. Und die Geschwister sagen, ja komm, ich bete für dich. Lass uns zusammen beten. Lass uns jetzt hinknien und Gott bitten, dass er dir hilft. Wenn man gegenseitig füreinander einstehen kann und füreinander da ist und sich hilft auf dem Weg. Das ist das, was Gott möchte. Dann kann man auch offen sein und auch sich gegenseitig, wir sollen uns ja helfen, dass wir das Ziel erreichen. Deswegen Formalismus. Es ist so, es ist nicht überall nur Formalismus da bei den Reformadventisten, aber die Tendenz ist dort gewesen und teilweise auch noch dort, Da muss man darauf achten, dass man dort vom Herzen her den Glauben auslebt. Ja, Punkt 4, die Hinweise. 4 Punkte habe ich wieder. Die Bibel lesen, natürlich. Die Bibel ist die Grundlage. Die Lebensübergabe an Jesus. Drittens, persönliche Beziehung zu Jesus. Und ich habe den 4. Punkt hier für Reformadventisten dazugefügt, wachsen in der Liebe. Im Einzelnen die Bibel lesen. Josua 1, Vers 8 nach der Schlachterübersetzung. Lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Das war Gottes Ratschlag an Josua. Er sollte das Buch des Gesetzes, das war damals die damalige Bibel, die 5 Bücher Mose, sollte er lesen. Wie oft? Ständig. Darin forschen. Tag und Nacht. Und tun. Das heißt, lesen und befolgen. Und dann, sagt Gott, willst du Gelingen haben. Das Gleiche gilt heute noch. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir mit Gott verbunden sind, wenn wir das tun, was Gott sagt, dann hat Gott die Verheißung, dass wir Gelingen haben auf unserem Weg. Zweitens, die Lebensübergabe an Jesus. Die haben wir eine wunderschöne Verheißung. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Neue Genfer Übersetzung. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Wie viele Menschen gibt es heute, denen das Leben zur Last geworden ist, die sich abmühen, die Stress haben, die ausgelaugt sind, die ausgebrannt sind, die geistlich vielleicht auch nicht mehr weiter wissen. Jesus sagt, komm zu mir, komm zu mir, ich möchte dir Ruhe geben. Ich möchte, dass du in mir Ruhe findest. Und das, was ich dir sage, ist keine Last, sondern das ist etwas, was dir hilft zu tragen. Das können wir ausprobieren und das können wir erleben, dass wir bei Jesus inneren Frieden, innere Ruhe finden. Wenn wir unser Leben ganz Gott übergeben, alle Bereiche, wenn wir uns ganz in Gott fallen lassen, dass Gott uns aufhängt, dass er uns den Frieden und die Sicherheit und die Geborgenheit in ihm schenkt. Dieses Wort ist heute noch genauso wahr wie damals. Drittens, unsere persönliche Beziehung zu Jesus. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Und zwar seine Liebe ist in Jesus Christus. Wenn wir mit Jesus verbunden sind und Jesus im Herzen haben, dann haben wir auch seine Liebe im Herzen. Und wenn Gottes Liebe in meinem Herzen ist, dann wird die Liebe von automatisch aus mir heraussprudeln. Ich muss dann nicht sagen, ja, ich muss mich anstrengen, jetzt heute mal lieb zu sein. Nein, es kommt von innen heraus, weil Jesus in mir wohnt und weil Jesus mir die Kraft dazu gibt. Das ist der 4. Punkt. Der 5. Punkt, das Wachsen in der Liebe. Das heißt nicht, dass wir keine Liebe haben, sondern dass wir noch mehr daran wachsen können und sollen. 1. Johannes 4, Vers 16 und Vers 19. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, dann wird er seine Liebe in unser Herz hineingeben. Und dann wird die Liebe von innen heraus unser Leben, unser ganzes Leben beeinflussen. Wir können die Liebe nicht machen. Wir können die Liebe nicht von uns selbst hervorbringen. Wir können nur in der Liebe wachsen, weil Gott Liebe ist und weil er uns die Liebe schenkt. Deswegen ist mein Aufruf, dass wir mit Gott verbunden sind, mit Jesus verbunden sind, jeden Tag uns füllen lassen von seiner Liebe. Und dass wir für andere Menschen als liebevolle Menschen erkannt werden, dass sie Jesu Liebe in uns sehen und den Wunsch haben, auch diese Liebe in ihrem Herzen zu haben. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, dass du Liebe bist. Dass du uns die Liebe gezeigt hast, als du auf dieser Erde warst. Du hast uns das vorgelebt, was es heißt, zu lieben. Herr, wir bitten dich, hilf, dass wir die Maßstäbe unseres Lebens nicht heruntersetzen, sondern dass wir sie hochhalten, weil du sie uns gegeben hast. Aber hilf, dass wir sie von ganzem Herzen befolgen können. Schenk du uns deine Gegenwart, schenk du uns die Kraft dazu, das in unserem Leben umzusetzen, auch im Kleinen gehorsam zu sein. Schenk du uns Offenheit, bewahre uns vor Heuchelei und schenk du uns deine Liebe ins Herz. Jeden Tag, dass wir jeden Tag dir ähnlicher werden, dass dein Charakter jeden Tag mehr unser Leben durchflutet und die Menschen dich in uns sehen. Herr, segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen. Das war Thema Nummer 12, die Reformadventisten. Herzliche Einladung, dass wir jetzt den nächsten Bereich beginnen, die Sekten und Sondergemeinschaften. Und das nächste Thema Nummer 13 ist die Zeugen Jehovas. Herzliche Einladung, das Thema auch anzuschauen.